Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um Vanadium. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir hier am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter.
Hallo Benjamin.
Ja Peter, heute soll es um Vanadium gehen. Vanadium ist ein Spurenelement. Manche sagen sogar, es ist ein Ultraspurenelement, da es in unserem Körper nur in sehr, sehr geringen Mengen vorkommt. Die höchsten Anteile an Vanadium finden wir in der Leber, in der Niere und auch den Knochen. Ähnlich wie Lithium, über das wir ja auch in einer der letzten Folgen schon gesprochen haben, Peter, wird auch Vanadium von der etablierten Wissenschaft bisher nicht als essentielles Spurenelement eingestuft. Essentiell bedeutet, dass es für das menschliche Leben zwingend notwendig ist. Es spielt jedoch eine wichtige Rolle im Stoffwechsel von Hormonen, im Eisenstoffwechsel auch, aber auch in der...
Ja, im Fettstoffwechsel und aber auch im Zuckerstoffwechsel. Ne?
Genau.
Das heißt also, dieses Vanadium aktiviert verschiedene Enzyme und Enzyme wieder aktivieren Stoffwechselprozesse. Und deswegen ist es für mich als Wissenschaftler, immerhin habe ich ja einen Biologieabschluss mit Diplom noch und Medizin studiert, aber auch die Chemie noch. Das heißt also, ich sage eindeutig, also Vanadium ist für mich ein zwar Ultraspurenelement, aber wesentlich bedeutender, als man es bisher vermutet hat. Aber du weißt ja, oftmals in der Medizin wird geforscht, bis dann einer sagt, ja, das hätte man auch schon früher erkennen können. Naja, wenn man so betrachtet, 1801 entdeckte eigentlich Vanadium ein Mineralog und Chemiker namens André Manuel de Rio. Und der war ein begeisterter Mensch und der untersuchte mexikanische Bleierze. Und die leuchteten bei ihm und deswegen nannte er es Panchromium. Später gab man ihm den Namen Erythronium, weil die Salze beim Ansäuern sich rot färben. Und rund 30 Jahre später war es dann der schwedische Chemiker Nils Gabriel Selfström, der auch das Eisen übrigens als Substanz fand und der meinte, die Eigenschaften von Vanadium glichen eher dem Chrom und dem Uran und bezeichnete es deswegen Vanadis, nämlich einem Beinamen der nordischen Gottheit Freya. Ist es nicht schön, Benjamin? Du siehst, die damaligen Wissenschaftler waren mehr der Natur verbunden als die heutigen. Nun ja, immerhin war es dann der deutsche Arzt und Chemiker Wilhelm Wöhler, der einen Identitätsnachweis von Vanadium mit Erythronium gelang. Also er sagte, Erythronium, Vanadium ist ja dasselbe und man muss an diesen großen Medizin- und Chemiker immer wieder erinnern, denn Wöhler war der Erste, der es schaffte, 1828 außerhalb der lebendigen Zelle eine Harnstoffsynthese zu initiieren. Das heißt, das war der Durchbruch für ihn als Wissenschaftler und er erlangte damit Weltruhm. Tja. Wenn man Vanadium nun ganz nüchtern betrachtet, kommt es in der Erdkruste gehäufter vor. Mengenmäßig ist es ähnlich dem Zirkonium, dem Chlor und dem Chrom. Hohe Anteile enthalten Böden aus Löss, saurer Granit, Porphyr, Syenit und rotliegender Sandstein. So wie wir es ja im Schwarzwald kennen. Wir haben ja diese typischen Rot-Sandsteingebäude, die es ja in den Gemeinden gibt. Manche Rathäuser sind daraus gebaut. Also altbekannt, die Schwarzwald und der Sandstein. Wir finden ihn aber auch im Moor und bei den Gneiszerwitterungsböden. Die haben hingegen nur einen geringen Anteil. Vanadium ist stets an bestimmte, mitunter verschiedene Mineralien gebunden, zum Beispiel in der Erdkruste haben wir ein Gehalt von 120 Parts per Million und im Meerwasser von 4 Parts per Million. 2020 weltweit wurden aber 105 1000 Tonnen Vanadiumerze gefördert. Und 2022 gab es noch 4 Länder, die 99% des Abbaus durchführten, nämlich Südafrika, China, Russland und Brasilien. Man benötigt Vanadium in der Stahlindustrie. Die bekannteste Verbindung ist Vanadium-5-Oxid und das wird als Katalysator für die Produktion von Schwefelsäure eingesetzt.
Peter, vielen Dank. Das waren jetzt praktisch die harten Fakten zu Vanadium. Aber Vanadium spielt natürlich auch in der belebten Natur eine wichtige Rolle. So nutzen es beispielsweise die Bakterien zur Stickstofffixierung, aber auch in Pflanzen spielt Vanadium eine sehr wichtige Rolle, nämlich in der Beteiligung an der Photosynthese, da Vanadium in der Lage ist, die Bildung von 5-Aminolevulinsäure ohne eines Enzyms zu katalysieren. Und diese wiederum ist eine sehr wichtige Vorstufe des Chlorophylls, also dem grünen Blattfarbstoff.
Ja, du siehst also, Vanadium hat eine große Bedeutung. Übrigens, als harte Fakten haben wir noch nicht genannt, dass ja Vanadium als chemisches Element im Periodensystem der Elemente steht, nämlich als an Position 23 und heute in der 5-Nupa-Gruppe oder der Vanadium-Gruppe und trägt das Symbol V, also wie der Buchstabe V oder lateinisch 5. Das heißt also, wir haben es hierbei als Verstärker für bestimmte Enzyme, dieses Vanadiumsalz, kennengelernt und manche Enzyme können damit eine Phosphorylierung durchführen. Das heißt, es wird ein Phosphatrest an eine Verbindung drangehängt. Beispiel dafür wird die Natrium-Kalium-ATPase, also ein Enzym, welches den Transport von Natrium und Kalium in die Zellen steuert. Ebenso kann Vanadium den Traubenzucker, also die Glukoseaufnahme, beeinflussen. Also in der Leber wird die Glykolyse, also der Abbau von Glucose, zur Energiegewinnung stimuliert und den Kongruenzprozess der Gluconeogenese, die Neubildung von Glucose, dadurch gehemmt. Und dadurch kommt es zur Senkung des Zuckerspiegels in unserem Blut. Weltweit hat man es untersucht und herausgefunden, dass Vanadium tatsächlich eine positive Wirkkraft hat zur Behandlung von Patienten, die unter einer Zuckerkrankheit, also unter einem Diabetes mellitus, leiden. Aber bis heute liegen noch keine eindeutigen Ergebnisse vor. Wenngleich schon 1985, und das ist jetzt fast vor 40 Jahren, in der Fachzeitschrift Science ein Artikel über die stabilisierende Wirkung auf den Zuckerhaushalt beim Menschen bei einer diabetischen Stoffwechsellage berichtet wurde. Du siehst, hat man es mit Absicht noch nicht erforscht oder ist die Forschung doch schwieriger, denn Vanadium ist nicht sehr teuer, aber könnte hier einen regulativen Effekt für Tausende von Menschen bedeuten, sodass sie nicht ein entsprechendes Zuckermedikament nehmen müssten. Was wir auch noch herausgefunden haben mittlerweile, ist auch zur Bildung von Cholesterin kann Vanadium auch beitragen und es sind wiederum Enzyme, die in unserer Leber aktiv sind. Haben wir jetzt einen Mangel an Vanadium, so haben wir auch eine verringerte Menge an Cholesterin und den freien Fettsäuren in unserem Körper. Also Vanadium, große Bedeutung. Untersuchungen haben ergeben, dass gerade bei Neugeborenen oder Kindern ein deutlich höherer Vanadiumgehalt vorliegt als beim Erwachsenen, also proportional immer auf die Körpergewichtsbeziehung oder auf das Körpergewicht bezogen. Keine Erklärung haben wir bis heute, dass sowohl in der Prostata, in den Rippen und in den Nieren beim Erwachsenen mehr Vanadium vorhanden ist als in anderen Gewebezellen. Nimmt man zu viel Vanadium auf, so könnten nun Krankheitsbilder sich zeigen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Psychosen, Depressionen oder Krämpfe, vornehmlich im gesamten Magen-Darm-Trakt. Das ist aber eine Folge von übermäßiger Vanadiumaufnahme. Wenn wir jetzt schauen, wo ist Vanadium vorhanden, in Mikrogramm pro Kilogramm Trockengewicht, so ist vornehmlich die Gruppe der Pilze, der Waldpilze und Kopfsalat ziemlich hoch. Dann kommt der Schwarztee, dann kommt Obst und auch das Bier ist diesbezüglich mit 28 Mikrogramm pro Liter nicht zu verachten. Zwischen 1 bis 25 Mikrogramm pro Kilogramm Trockengewicht sind es die Backwaren, die Hülsenfrüchte, aber auch der Honig oder die Konfitüre, die reich sind an Vanadium. Nun schreibt die Wissenschaft, wie hoch ist denn der Tagesbedarf, und der liegt tatsächlich von unter 10 Mikrogramm pro Tag beim Erwachsenen. Vanadium kann sowohl im Trinkwasser als auch in Lebensmitteln unserem Körper zugeführt werden. Und selbst wenn wir den Tagesbedarf überschreiten, so sind die bisherigen Erkenntnisse, dass es dann keinen Schaden gibt. Das ist also auch schon mal gut zu wissen. Wählt man Vanadiumverbindungen in anorganischer Form, so hat sich im Tierversuch gezeigt, können diese wachstumsfördernd im Sinne einer Krebserkrankung auf unseren Körper wirken, vornehmlich eine Schwarzverfärbung der Zunge zeigen, steige Schleimhautreizung an den Tag legen, vornehmlich chronische Erkrankungen in der Bronchialen, in der Lungen als auch in der Darmschleimhaut auslösen. Und mittlerweile ist tatsächlich Vanadium als Berufskrankheit anerkannt. Vornehmlich natürlich bei der Metallverhüttung, wo Vanadiumstaub anfällt und dass die dortig tätigen Arbeiter lange Zeit ohne Maske eingearbeitet haben. Und dann hatten die natürlich eine absolute Überdosierung ihrem Körper zuteil werden lassen.
Ja, ihr merkt, wie immer bei diesen ganzen Mengenelementen, bei den Spurenelementen tut sich ein Riesenthema auf, sodass wir auch über dieses Spurenelement Vanadium eine weitere Podcast-Folge aufnehmen werden. Kommende Woche erfahrt ihr daher mehr, wie Vanadium gesundheitsfördernd eingesetzt wird in der Medizin, in der Naturheilkunde. Und wir werden darauf eingehen, dass vor allem die homöopathische Darreichungsform ideal ist. Wenn ihr Fragen habt oder einen Wunsch für ein zukünftiges Thema in diesem Podcast, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse wirdunatur@online.de. Wir freuen uns stets, von euch zu hören. Ebenso könnt ihr diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Alle nötigen Informationen zu unserer Bankverbindung findet ihr in der Beschreibung unter dieser Podcast-Folge. Wir danken allen Unterstützern und allen Hörern und sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche.
Ade.
Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.